Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorama und
Jan Wichert
am Mikrofon. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind
Jan Wichert und Ralf Snorama, wie wir gerade vor einer Minute schon mal gesagt haben, aber für die Vergesslichen unter den Zuhörern.
Du weißt, wir haben eine große Schar an
älteren
Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja.
Und wir haben heute etwas nicht, was wir gern gehabt hätten, nämlich jemand von den Schauspielerinnen oder Schauspielern, beide von den Freilichtspielen, die, oder vielmehr vom Karlsruher Kammertheater heißt es, glaube ich, ne? Die mit dem Stück Männer ab morgen, Donnerstag, wie viel ist es? 23. Ja. Juli zu sehen sein werden. Man hat uns geflissentlich bei den Freilichtspielen ignoriert. Wir danken dafür. Und immerhin war gestern schon die Generalprobe, was auch immer das öffentliche Probe nennen sie es, sein soll, also eine Generalprobe schlicht und ergreifend, zu sehen. Und das, was ich da gehört habe von Leuten, die dort gewesen sind, klingt nicht so sonderlich vielversprechend. Es soll ein ziemlicher Klamauk sein, habe ich mir sagen lassen, aber wir werden dem noch nachgehen, Herr Wichert.
Ja.
Kammertheater Karlsruhe, so heißt es, jetzt habe ich es richtig, eine Kooperation. Mhm. Die Freispiele hier eingegangen sind. Ja gut, ich glaube, man wird in der Pause aber nur Männer von Grönemeyer zu hören bekommen. Ansonsten diverse andere Songs. Frauen sind offenbar mehr davon angetan von diesem Stück als Männer. Habe ich mir auch sagen lassen, gestern Abend noch. Sei es darum, das wird es jedenfalls bei den Freilichtspielen zu sehen geben am 23. und am 25. Juli dann die Premiere von
The Stairways to Heaven.
Mit vielen Musikstücken, die wir gern vorgestellt hatten, aber die sich dann auch wieder geändert haben im Laufe der Zeit.
Da kann ich persönlich ja aktuell schon Beobachtungen machen. Also ich spioniere gerade die Freilichtspiele ein wenig aus. Ja. Die Probenarbeiten kann ich aus meinem privaten Wohnungsfenster sehr gut beobachten.
Soweit
reicht mein Blick auch musikalisch schon das eine oder andere mithören. Und man kann beobachten, dass St. Michael von Zeit zu Zeit des Nachts glitzert und glänzt wie eine Diskokugel. Also ich glaube, es wird genau in die Richtung gehen, wie man sich das landläufig vorstellt und wie wir es ja letzte Woche auch mit Georg Kistner besprochen
haben. Was ich bisher sehen konnte, war ein großer silberner Keil in der Treppe. Also nicht reingeschlagen, sondern die Treppe sozusagen hinunter. Was auch immer noch daraus wird. Man muss gespannt sein. Mehr dazu zu Männer wie Stairway to Heaven gibt es nächste Woche in der Sendung hier, ja. Freilichtradio.
Aber heute haben wir dafür also eine ziemlich bunte Auswahl irgendwo von anderen Veranstaltungen jenseits der Haller Stadtgrenzen und innerhalb der Haller Stadtgrenzen
innerhalb.
Zusammengetragen, also die wir gerne vorstellen möchten und musikalisch begleiten hier und heute.
Ja, als erstes, was nehmen wir denn als erstes? Als erstes berichte ich ganz kurz vom Filmfestival in Stuttgart, vom indischen Filmfestival in Stuttgart, veranstaltet vom dem Filmbüro Baden-Württemberg unter der Leitung von Oliver Mahn. Und das ging letzte Woche von Mittwoch bis Sonntag mit einem kleinen Wettbewerb auch. Mehr dazu nach der nächsten Musik.
जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी पर अपना सीना ताने मंजिल कहां कहां रुकना है ऊपर वाला जाने बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी लहर चले जीवन की नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे जब जब करें इरादे सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी
Ja.
Wahrscheinlich eines deiner absoluten Evergreen-Top-Hits aus der Geschichte des Bollywood.
Wenn man so möchte, ja.
Meine Schuhe sind gesungen, aus Japan.
Gesungen von Mukesh. Der Darsteller des Films, in dem Film war damals, wann war der Film eigentlich? 1951, glaube ich.
Wahnsinn, ja.
Muss es drum gewesen sein. Raj Kapoor war der große Darsteller. Ja. So alte Sachen gibt es beim indischen Filmfestival nicht zu sehen. Auch kein Bollywood-Schwerpunkt. Sondern mehr oder weniger Independent-Sachen im Wesentlichen. Diesmal hatten sie einen Schwerpunkt auf dem Marathi-sprachigen Film. Mhm. Sprich, das ist der Film in der Gegend um Bombay oder Mumbai, heißt es ja auf Marathi, und Pune, früher Pune genannt. Der Ort ist eigentlich eine Gegend, in der vorwiegend Deutsche tätig sind, in der Industrie. Ja. Also Großteil an Tochterfirmen, deutsche Firmen befindet sich dort bei Pune. Volkswagen zum Beispiel, auch Mercedes meines Wissens. Ich habe mich am Donnerstag umgeschaut beim indischen Filmfestival, habe mir eine Reihe von Kurzfilmen angeschaut, die eher langweilig waren, muss ich ehrlich gestehen.
Wahrscheinlich hast du sie einfach nicht verstanden.
Ich habe sie sehr wohl verstanden. Es ging im Wesentlichen um die Stellung der Frau in der Gesellschaft, sei es die Ehefrau, die schlecht behandelt wird und dann erlebt der Polizist, der sie sozusagen schlecht behandelt, wie einer, den er angeschossen hat, im Sterben liegt und seine Frau ruft noch an und kümmert sich sozusagen um ihn und aufgrund dieses Ereignisses beispielsweise verhält er sich dann wie verwandelt gegenüber seiner eigenen Frau.
Ach so, ich dachte, er schießt sie an.
Okay. Nein, ja. Es bedarf da offensichtlich immer drastischer Maßnahmen. Vielleicht helfen auch solche Filme, auch wenn es Kurzfilme sind, ein bisschen in die Gesellschaft darüber nachzudenken, ob die Stellung der Frau so gerecht ist. Ein anderer Film ging um Homosexualität. The Space Between hieß dieser Film. Um einen AIDS-Erkrankten, der sich ins Krankenhaus begeben möchte. Sein Freund möchte ihn begleiten, darf es aber nicht, weil er dafür ins Gefängnis kommen könnte, wenn herauskommt, dass sie sozusagen ein Liebesverhältnis haben. Das war ein anderes Thema, das ist gesetzlich in Indien nach wie vor verboten, dass homosexuelle Paare zusammenleben dürfen und überhaupt in Beziehung zueinander führen dürfen. Dann ging es unter anderem im Film von Aswin Bose um eine Frau und ihren Füllfederhalter. Gewissermaßen der Geliebte des Mädchens, der Frau, aus Sicht des Füllfederhalters berichtet, der ein Geschenk war. Weiteres war ein Dokumentarfilm, bei dem mit weniger, aber auch die Frau im Mittelpunkt war. Two Times Tears hieß der Film. Da geht es um den Aufbau einer Mercedes-Niederlassung für LKW-Produktion in Chennai, in Südindien, also in Tamil Nadu. Und hier war es halt eben, wurden mehrere Mercedes-Mitarbeiter mit ihren Familien ein Jahr lang begleitet von dem Filmteam. Und da ging es natürlich auch um ihre indischen Kollegen und wie es da in den Familien ist. Und bei einem ging es auch um ein Kindermädchen, das sich am Ende ihres Aufenthalts umgebracht hat, weil sie eine unglückliche Liebe eingegangen war und keinen Ausweg mehr sah, gesellschaftlich gesehen. Sie war sowieso schon, ihr erster Mann war schon gestorben und dann hat sie sich dann aus Verzweiflung umgebracht. Und schließlich um den Film The Wretched Haramkur, ein Liebesverhältnis eines Schulmädchens zu seinem Lehrer, das auch dramatisch endet. Natürlich auch mit ein paar komischen, lustigen Momenten zwischendurch. Das ist jetzt kein Kurzfilm, natürlich ein 90-minütiger Film, auch eher ungewöhnlich kurz für Indien. Muss man gestehen, wo viele Filme also kaum unter 2,5 Stunden gehen. wie gesagt, hier natürlich kein Bollywood-Streifen, keine Musik in dem Sinne Distanzes und der Unterhaltung. Es endet in dem Sinn dramatisch, dass zwei Jungen sozusagen das beobachten, dieses Liebesverhältnis zwischen dem Lehrer und der Schülerin, zwei Mitschüler. Und in gewisser Weise herausfordernd. Lustiger an der Geschichte ist, einer dieser Mitschüler sieht das Mädchen im Bad nackt und nach dem Motto, wenn sie dich dann auch nackt sieht, dann müsst ihr miteinander, dann müsst ihr heiraten, und das möchte er im Grunde. Und dann versuchen sie es mit allen möglichen Mitteln, dass sie das Mädchen ihn nackt zu sehen bekommt, zum Schluss sozusagen mit Kleidung, die an der Schnur befestigt ist, um dann dran zu ziehen. Ja. Und sie sind natürlich auch beim Lehrer dann eingebrochen, und weil dessen Frau hat ihn dann verlassen, nachdem sie von dem Verhältnis gehört hatte, und richten alle mögliche Verwüstung an. Dafür möchte er sie bestrafen, wirkt den Jüngeren der beiden oder Kleineren der beiden, und der andere schlägt ihn dann mit einem Stein auf den Kopf, sodass dann zum Schluss zwei Tote zu beklagen sind. Was sozusagen noch lustig kurz zuvor wirkte, schlägt plötzlich um. In der Hinsicht ist dieser Film von Asim Boss, ebenfalls von Asim Boss, ein sehr gelungener. Vor allem dieser Umschlag wirkt sehr brutal gegen Ende des Films. Das hatte ich gesehen. Dann waren die meisten Filme auch in einem Wettbewerb. Und gewonnen hatte ich hier einen Film, der am Freitag zu sehen war, mit dem Titel Court. Es geht hier um einen alternden Volkssänger, der vor Gericht steht, und er soll mit seinen Liedtexten einen Mann in den Selbstmord getrieben haben. Im Zentrum des Films steht natürlich dann der Gerichtssaal, in dem die Wege der Protagonisten sich kreuzen, und diese Protagonisten werden auch abseits des Gerichtssaales begleitet ein bisschen. Das war der Film ist wieder schwierig auszusprechen, vor allem sehr klein geschrieben, das freut mich immer ganz besonders. Chattariya Tahane, ein Film nicht in Marathi, sondern in Hindi. Und in diesem Fall tatsächlich auch mal lang, nämlich 196 Minuten. Hindi und Punjabi, mit englischen Untertiteln. Dieser Film hat den Wettbewerb gewonnen. Insgesamt waren an den, das ist richtig, 5 Tagen, Mittwoch wurde es eröffnet, Sonntag mit der Preisverleihung beendet. Das Festival waren 5000 Gäste bei diesem indischen Filmfestival aus ganz Deutschland.
Auch aus Schwäbisch Hall. 2.
Genau. Also zumindest 2. Es könnte auch sein, dass es mehr gewesen sind. Ich habe sie zwar nicht getroffen, aber ich war ja nur an einem Tag da von den 5. In den Tea-Talks, die auch angeboten wurden, ging es um Rituale in Indien. Es ging natürlich auch um die Stellung der Frau. Ein Jahr Regierung Narendra Modi, Bilanzen, Perspektiven, Architektur in Indien und Medienzensur und Meinungsfreiheit in Indien. Wobei Internet und Kino dabei im Fokus standen. Genau hier in dem Zusammenhang ging es ja um diese BBC-Dokumentation über die Vergewaltigung und Ermordung im Grunde dieser einen Studentin in Delhi, die international so viel Aufsehen erregt hatte. Und da war die Filmemacherin unter anderem auch im Gefängnis und hat mit einem dieser Vergewaltiger gesprochen, der sich dann mehr oder weniger so verteidigt hat, dass das ja sein Recht gewesen sei. Also sie hätte sich nicht abends um die Uhrzeit im Bus mit dem Bus fahren dürfen, so ungefähr, kam das da heraus in diesem Interview. Dieser Film wurde in Indien beispielsweise von dem Gericht verboten, dass er öffentlich gezeigt wird in Kinos.
Mit der Begründung, dass? Also
mit der Begründung, dass es sozusagen zu Unruhen führen könne, wenn der gezeigt werden würde. Das ist natürlich sehr scheinheilig, diese Begründung. Wie viel ist in diesem Zusammenhang? Wahrscheinlich muss ich die Mittelschicht in Indien noch etwas vergrößern. Also es ist jedenfalls deutlich zu erkennen, dass die Frauen vor allem in ländlichen Gebieten noch sehr schlecht behandelt werden, sehr traditionell. Und zum Teil natürlich auch in Großstädten, in den Slums, weil viele vom Land eben in diese Slums in Indien gehen. In der Mittelschicht hat sich da schon, findet da schon eine Wandel statt, dass zum Beispiel jüngere Väter und Mütter der Auffassung sind, dass ihre Kinder nicht schon mit dem, ihre Töchter nicht schon mit dem 16. oder 17. Lebensjahr heiraten müssen, sondern dass man ihnen auch Zeit zur Ausbildung auf jeden Fall geben möchte. Natürlich klingt nach wie vor an, dass die Heirat arrangiert sein soll. Das sind sicherlich Dinge, die Jahrzehnte noch brauchen werden, bevor sie sich ändern in Indien. In dem Zusammenhang sicherlich ein Anstoß, der hier vom Indischen Filmfestival in Stuttgart am 12. diesmal ausgegangen ist. Und man darf schon auf das nächste gespannt sein. Nächstes Jahr, ich glaube, beginnend am 20. Juli, 20. bis 24. Juli gehend. In dem Zusammenhang auch noch ein kleiner Hinweis, da ja das Filmbüro Baden-Württemberg veranstaltend ist, gibt es auch die Filmschau Baden-Württemberg. Und das Filmland Baden-Württemberg und das Publikum spielen dabei die Hauptrollen bei der 21. Filmschau vom 2. bis 6. Dezember diesen Jahres im Metropolkino. Dem war auch das Indische Filmfestival zu sehen. Also ziemlich zentral, Nähe des Schlossplatzes. Und da gibt es einen Einblick in das Filmschaffen im Südwesten. Und mehr kann man sich darüber informieren über die Homepage des Filmbüros, also www.filmbürobw.de. Und es gibt noch ein Nachwuchsfilmfestival. Da ist die Deadline für dieses Nachwuchsfilmfestival. Jan, wenn du da dran teilnehmen möchtest, noch bist du ja in jüngerem Alter. Die Deadline ist am 31. August diesen Jahres. Also du hast nicht mehr viel Zeit, den Film anzufertigen. Und das Festival selbst wird dann vom 3. bis 6. Dezember gehen. Mehr weitere Informationen auf www.jugendfilmpreis.de. So, gut, das war es hier von meiner Seite und wir kommen nun zum nächsten Festival und da haben wir erstmal sehr bekannte Orgelmusik. Diese Orgelmusik in dem Fall ist es, wo habe ich es denn?
Johann gelegt? Sebastian Bach.
Genau, Kai Johansen, der in Stuttgart tätig ist als Organist, auf der Arp-Schnitger-Orgel in Kappel mit Toccata und Fuge in D-Moll, Bachwerkeverzeichnis 565. Die kennst du sicherlich auch,
Jan. Ja, selbstverständlich.
Thank you.
ausgebacht.
Kai Johansen auf der Orgel. Orgelwerke gibt es auch zu hören in Schwäbisch Gmünd beim Europäischen Kirchenmusikfestival. Da sind auch hervorragende Orgelvirtuosen jedes Jahr zu Gast. Ich glaube, es sind insgesamt 3 oder 4 Orgelkonzerte, die man sich abends dort anhören kann. Auf dem Orgel des Heiligkreuz Münsters. Ja. Das heißt, viel Nachhall ist garantiert. Lange Nachhall. Heute am 22. Juli wird abends ein Preis verliehen, nämlich der Preis der europäischen Kirchenmusik. Dieses Jahr an die aus Korea stammende, Südkorea stammende Komponistin Jungi Park Ban, die aber schon lange Jahre in Deutschland lebt, also zuerst in Freiburg, jetzt in Hamburg. Darauf darf man drauf gespannt sein. Uns liegt natürlich schon die Laudatio vor. aber das wäre zu lang, jetzt hier daraus zitieren zu wollen.
Sie macht auf jeden Fall Kirchenmusik.
Max Niffele wird sie halten, diese Laudatio. Da kann man sich sicherlich in der Presse über informieren, um was es gehen wird. Der Musikwissenschaftler und Journalist Max Niffeler. Und gleichzeitig wird das Ganze verbunden in der Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd mit einem Konzert, Preisträgerkonzert mit Singapur. Für die hat Jungi Park Ban auch eigens ein Werk für heute Abend komponiert. So, und da fliegt mal wieder die Firma Wirth über unsere Köpfe hinweg.
Ja.
Haben wir an dieser Stelle auch ein bisschen Werbung gemacht.
Ich habe an dieser Stelle auch noch kurz was einfügen auf eine herzliche Bitte von unser aller Freund und Bekannten Tunsim Fesi, der mich gebeten hat, einen Hinweis noch zu geben, da wir auch aktuell jetzt die 30,7 Grad Marke im Studio geknackt haben. Vielleicht nicht ganz unpassend. Am 31.07. und 1.08. Findet, das ist quasi das Wochenende in einer Woche, zum zweiten Mal das African Picnic im Hospitalhof in Schwäbisch Hall statt. Und geboten sind auf jeden Fall afrikanisches Essen, ein afrikanischer Bazar, daneben verschiedene musikalische Beiträge, Wortbeiträge, Vorträge, eine Capoeira-Show und ein Livestream aus Cape Town mit einem Beitrag zu dem Projekt, das unterstützt wird, nämlich das Outlanguage-Projekt, bei dem es darum geht, Jugendlichen und Kindern in Cape Town Skateboards zukommen zu lassen und ihre sportliche Beschäftigung zu unterstützen.
Nebenbei erwähnt, wäre das auch in Schwäbisch Hall manchmal nicht schlecht. aber das Thema ist natürlich ein weites Feld, um hier Theodor Fontane zu zitieren. Wir haben nochmal Musik, weil wir gerade so schön dabei waren, Orgelmusik von Johann Sebastian Bach. Eine Fuge noch einmal auf ein Thema eines Zeitgenossen von ihm, Giovanni Legrenzi. Johann Sebastian Bachs Fuge in C-Moll, Bachwerkverzeichnis, kann ich das noch lesen, 574, hier gespielt von Wolfgang Zehrer auf der Hinzorgel in der Petruskerk in Lehns.
Thank you.
Ja, die Musik verrät schon ein wenig natürlich Klänge von Giacomo Puccini, die ich jetzt eben zu hören war, der Beginn seiner Oper Turandot. Die kann man heute Abend in der Premiere bei den Bregenzer Festspielen erleben. Ab 21.15 Uhr fängt das Ganze an, wenn das Wetter denn mitmacht, weil nahe der Alpen ist zurzeit eher Gewittergefahr. Und dann ist es natürlich auf so einer großen Bühne wie der nachgebauten chinesischen Mauer im Bodensee. Also Ausschnitte natürlich nicht die komplett lange.
Die hätten man auch aufwickeln müssen.
kombiniert mit den Figuren der Terrakotta-Armee eines berühmten chinesischen Kaisers. Da wird jedenfalls heute Abend Premiere sein. Die Wiener Symphoniker werden als Orchester verschiedenste Solisten begleiten. Das konnte ich nicht mal, wie die Solisten heißen, konnte ich im Interview mit dem Pressesprecher der Bregenzer Festspiele in Erfahrung bringen, Axel Renner, das wir jetzt im Folgenden hören. Herr Renner, dieses Jahr bei dem Bregenzer Festspiel wieder große italienische Oper, große Gefühle und ein großes Bühnenbild. Turandot steht auf dem Spielplan, eine Oper von Giacomo Puccini. Was können die Zuschauer denn dieses Jahr erwarten?
Ja, große Oper im Wortsinn, im Bodensee, Giacomo Puccinis Turandot, seine letzte Oper, die er komponiert hat, hier bei den Bregenzer Festspielen zu sehen. In der Regie von Marco Arturo Marelli kommt diese Oper zum zweiten Mal auf der Seebühne zur Aufführung nach 1979, allerdings in einer völlig veränderten Ästhetik und Konzeption. Marco Arturo Marelli ist vor allem die psychologische Deutung der Titelfigur Turandot wichtig, wie aus einer eisumgürteten Prinzessin dennoch eine liebende Frau wird.
Wie korrespondiert er hier mit dem musikalischen Leiter Paolo Carignani? Hat sich da auch so eine, sag ich mal, eher detailverliebtere Interpretation zu erwarten? Oder was dürfen wir da erwarten?
Also auch wir im Haus sind gespannt. Premiere ist am kommenden Mittwoch. Bis dahin wird zuletzt gearbeitet. Die Oper habe ich im Durchlauf noch nicht vollständig gesehen. Das wird dann in Fotoproben morgen und übermorgen sein. Wie immer ist es notwendig, im Team zu arbeiten, sowohl was Bühnenbild, Regie betrifft, als auch natürlich mit der musikalischen Leitung. Bühnenbild und Regie in diesem Fall einfacher dieses Jahr, weil Marco Arturo Marelli das in Personalunion macht.
Und er hat sich diesmal die chinesische Mauer und einen Teil der Terrakotta-Armee, wenn man so will, als Bühnenbild herausgesucht. Was war der Grund für die Auswahl?
Obwohl die Oper Turandot eigentlich aus dem Persischen stammt, hat Puccini in seinen Librettisten die Handlung nach China verlegt. Deswegen die chinesische Mauer und die Terrakotta-Armee, zwei eindeutige Symbole aus dem sogenannten Reich der Mitte.
Und wer wird die Titelrolle singen, des Prinzen bzw. die Turandot?
Die Bregenzer Festspiele haben wie immer mehrere Besetzungen. Es wäre zu anstrengend für einen Sänger an 26 Abenden diese Oper zu singen. Deswegen ist die Titelpartie und auch weitere Rollen dreifach besetzt.
Es ist jetzt aber keine, sage ich jetzt mal so, der ganz großen Opernstars in den Titelrollen zu erwarten, oder?
Wir haben die besten Sänger und mit ihren besten Stimmen nach Bregenz geholt. Es sind große Stars hier bei uns auf der Bühne.
Sie haben die Sitzplatzzahl erweitert, habe ich das richtig gesehen?
Ja, Turandot ist sehr gut nachgefragt. An insgesamt 26 Abenden steht dieses Werk am Spielplan. Im Juli sind wir bereits ausverkauft. Im August gibt es noch Tickets in vielen Kategorien, an vielen Terminen, auch aufgrund der Erhöhung der Sitzplatzanzahl, um unseren Besuchern ein breites Angebot zu ermöglichen.
Gehen Sie davon aus, dass die Aufführung dieses Jahr auch wieder vollständig ausverkauft sein wird?
Abgerechnet wird am Schluss. Die Nachfrage ist sehr gut. Ob wir dann am Ende der Spielzeit tatsächlich ausverkauft sind, wissen wir dann aber nicht jetzt.
Gut, zur Oper im Festspielhaus. von Jacques Offenbach, Hoffmanns Erzählungen. Eigentlich fast schon etwas, was meines Wissens lief, das auch schon auf der Seebühne in der Vergangenheit. Also was genauso gut auf der Seebühne hätte auch laufen können. Warum hat man sie zwei so große, sage ich mal, bekannte Werke gleichzeitig herausgesucht?
Hoffmanns Erzählungen ist große Oper in jeder Hinsicht, auch deswegen, weil es bei den Bregenzer Festspielen inszeniert wird von Stefan Herheim, sein Bregenz Debüt hier mit dieser Oper von Jacques Offenbach abliefert. Stefan Herheim hat diese Oper seit seiner Kindheit beschäftigt. Er hat sich, wie er selbst sagt, nie herangetraut, aber aufgrund der sehr guten Produktionsbedingungen in Bregenz und dem Kontakt zur Neo-Intendantin Elisabeth Sobotka hat ihn dann bewogen, eben diese Oper hier zu inszenieren. Es ist wirklich große Oper in jeder Hinsicht und deswegen sehr gut geeignet für die Bregenzer Festspiele, das im Festspielhaus zu zeigen.
Kann man etwas zu den Besonderheiten der Inszenierung schon vorweg verraten?
Nein, Premiere ist am Donnerstag, bis dahin wird nichts verraten.
Also ganz geheim. Und schließlich drittens noch eine Oper, eine Erstaufführung, eine österreichische von Peter Oetwösch. Eine Koproduktion Ensemble Modern und Oper Frankfurt, zu Gast in Bregenz. Ich nehme an, der Titel ist Der Goldene Drache. Man ist über Turandot auf diese neue Oper gekommen.
Ja, die Reminiszenz an China ist vorhanden. Der Goldene Drache spielt in einem Imbiss, in einem Asia-Imbiss, hier als österreichische Erstaufführung auf der Werkstattbühne zu erleben, herausgekommen in Frankfurt und eben eine zentrale Produktion auf der Werkstattbühne. Auch das war unserer Intendantin Elisabeth Sobotka wichtig. Sie sagt, die Bregenzer Festspiele verfügen über drei klassische Bühnen, nämlich die Open-Air-Bühne, dann die Guckkastenbühne im großen Saal und eine alles ermöglichende, zeitgenössische ermöglichende Bühne, nämlich die Werkstattbühne. Und deswegen soll dort auch in Zukunft Zeitgenössisches gezeigt werden, dieses Jahr mit der Goldenen Drache.
Wird denn noch weiteres Zeitgenössisches zu hören sein, dieses Jahr in Bregenz?
Es findet ein Opernatelier statt, das 2017 mit einer Musiktheaterproduktion aufwartet. Auch hier gewähren wir bereits Einblicke und natürlich ist für die kommenden Jahre Zeitgenössisches fester Bestandteil der Bregenzer Festspiele.
Peter Oetwösch wird auch vertreten sein im Gespräch in der Reihe Musik und Poesie. Was ist das denn für eine Reihe?
Die Reihe Musik und Poesie wurde von Ex-Intendant David Pountney gegründet und hat sich zu einer wahren Erfolgsreihe entwickelt. Elisabeth Sobotka hat diese Reihe neu konzeptioniert und zeigt dort Künstler und Werke aus dem weiteren Festspielprogramm. So beispielsweise taucht dort Peter Oetwösch aus, aber auch die Sängerin Mischa Brugger-Gossmann, die zu hören sein wird. Das heißt, Musik und Poesie bietet Einblicke nicht nur eben in Musik und Poesie, sondern nimmt auch Künstler und Programmangebote aus dem weiteren Festspielprogramm auf und präsentiert sie eben in anderer Form in der Reihe Musik und Poesie.
Unter anderem auch ein Abend mit Jérôme Pernaud und Jérôme Ducrot mit Cellowerken von Offenbach, was ja die wenigsten heutzutage noch wissen, ist, dass Offenbach ja auch ein hervorragender Cellist gewesen ist. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft ein gutes Wetter und nach Möglichkeit ausverkaufte Vorstellungen.
Vielen Dank für die Wünsche und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Tja, das war Axel Renner, Pressesprecher der Bregenzer Festspiele.
Ein verschwiegener Mann.
das hätte ich fast gesagt. Offenbar braucht man das muss man das als Pressesprecher in Bregenz sein. Auch aus der Homepage geht mir jetzt nicht so ganz hervor, wer da jetzt heute, man muss sagen, das Interview habe ich letzte Woche aufgenommen, heute bei der Premiere zu sehen sein wird, als Sänger zu erleben sein wird. sehr aufschlussreich, diese Homepage. Man kann vielleicht, wenn man länger sucht, noch was finden. www.bregenzerfestspiele.com.
Aber offensichtlich die Besetzung nicht so wahnsinnig wichtig für die Macher der Festspiele.
Das Bühnenbild reißt es halt immer raus.
Das Bühnenbild reißt es immer raus,
In Bregenz ist das so, aber sie haben auch gelegentlich wirklich gute Sänger mit dabei. Dass es grundsätzlich so ist, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten.
Ja, ja.
Der Vorteil für die Sänger in Bregenz ist, dass sie über Mikrofon singen Und sie haben da so eine Serrant-Technik installiert.
Ja, Serrant-Technik, wie der Österreicher sagt. Ja, genau.
Weil sonst wäre da, glaube ich, nicht so viel zu hören. Zumal ja das Orchester nicht wie früher in so einem Betonbunker spielt, der auch im See stand. Und sich tatsächlich so eins herschwitzte wie wir beide gerade.
Bei aber immerhin nur noch 30,6 Grad, um 0,1 Grad wieder gefallen. Es schwankt allerdings gerade. Ich glaube, wir haben den Höhepunkt der Hitze heute erreicht. Jetzt geht es bergab.
Ja. Hoffentlich. Nein, das Orchester ist dort im klimatisierten Opernhaus, voll klimatisierten, und müssen also höchstens durchs Spielen schwitzen. Und das Ganze wird dann nach außen über diese Technikanlage übertragen. Ein bisschen schwierig natürlich für die Sängerinnen und Sänger, weil sie dann den Dirigenten nur über Bildschirm sehen. Aber das ist dort so. Dafür kannst du, wenn du Turandot siehst, Untertitel mitverfolgen in deutscher Sprache.
Moment, nur dass ich es richtig verstehe. Das Orchester ist nicht am Ort der Aufführung direkt, sondern drei Häuser weiter. Und
dann im Haus nebenan gewissermaßen. Da wird ja dann auch Jacques Offenbachs, Hofmanns Erzählungen aufgeführt. Also im Haus nebenan, voll klimatisiert, was natürlich für die Instrumente zugegebenermaßen besser ist. Und man kann aber Orchester wie Dirigent über Bildschirme auch verfolgen, nicht nur die Untertitel lesen.
Könnte man dann aber gleich aus der Konserve machen, oder? Wenn es technisch übertragen
wird. Nein, kann man nicht.
Okay.
Es ist dann nochmal anders. Ja, weil Dirigent sieht ja die Sängerin und Sänger auch. So ist es. Also in beide Richtungen, ja. Und das heißt, hier kann man schon noch, ja, ein bisschen erschwert natürlich interagieren. Also er hört sie auf jeden Fall. Das heißt, das Orchester spielt nicht allein und man hört keinen Gesang dann dort.
Gut, vor der FIFA führen also die Bregenzer Festspiele den Videobeweis bei der Inszenierung von Turandot ein.
Auf jeden Fall.
Und wir hören jetzt, glaube ich, noch ein letztes Musikstück, bevor wir uns auch schon wieder verabschieden dürfen müssen können.
Ja, aber ich weise noch darauf hin, weil wir bisher nie was dazu gesagt hatten, auch in Dinkelsbühl beim Landestheater, dem kleinsten Landestheater Bayerns,
der Welt,
gibt es Freilicht, eine Freilichtbühne, eine überdachte allerdings. Das heißt, da wird bei jedem Wind und Wetter gespielt. Am Wehrgang des alten Städtchens, da müsstest du dich als historisch begeisterter Mensch auch für dieses Städtchen begeistern können.
Ja, total. Dinkelsbühl.
Also eigentlich wesentlich schöner als Rothenburg ob der Tauber, finde ich. Zumal es nicht aufgebaut wurde. Das andere Städtchen. Da sind zu sehen Jesus Christ Superstar. Da ist das Ensemble ein bisschen stimmlich überfordert, gebe ich zu, weil es mit dem festen Ensemble alle Stücke aufgeführt werden. Don Camillo und seine Herde, eine Fortführung von dem Theaterstück Don Camillo und Pepone. Und das die Komödie von Cary Reynard, Ganze Kerle, mit vielen Musikeinlagen. Also Paketausträger, die zu Transvestiten werden, kann man in diesem Fall sagen. Und schließlich noch Aber Hallo, drei Putzfrauen räumen mit Abba-Songs auf. Das Letztere erst ab dem 19. August. Und die anderen Stücke laufen natürlich auch jetzt noch weiter. Im August als Kindertheaterstück ist in Dinkelsbühl zu sehen Pippi Langstrumpf. Wer Näheres dazu wissen möchte, www.landestheater-dinkelsbühl.de.
Vielleicht kann man aber noch hinzufügen, dass natürlich die Dinkelsbühler einen kleinen PR-Coup schon im Vorfeld ihres Sommerprogramms gelandet haben. Ja. Mit dem großartigen Plakat zu Jesus Christ Superstar abgebildet. Ein Hügel dahinter. Hinter der Sonnenaufgang, davor die drei Kreuze auf Golgatha, und die Bildunterschrift war:
Sichern Sie sich die besten Plätze.
Wurde leider wieder entfernt. Ja.
Aber ja. Es war ein guter PR-Coup.
Auf jeden Fall, auch wenn man es wegmachen
jeder müsste. Hinsicht.
Ja. Gut. Wir verabschieden uns.
Am Mikrofon waren
Jan Wiechert
und Ralf Snorava.